Diese Einheit steht unter der Überschrift Ein Leben gegeben. Echt jetzt? Für einige unter uns ist das eine reelle Frage. Ein Ja für Gott, okay. Ein Teil meiner Freizeit, ein Teil meiner Finanzen, meines Geldes für Gott, vielleicht. Aber mein ganzes Leben gegeben für Jesus Christus? Und ich denke, das ist sein Anspruch. Er möchte nicht nur ein Schmuckstück oder der Krisenmanager in unserem Leben sein. Er will der Herr unseres Lebens sein. Also der Bestimmer. Als unsere Kinder noch kleiner waren, da war es für sie immer mal wieder wichtig, wer ist hier der Bestimmer? Und ich frage euch in eurem Leben, wer ist der Bestimmer? Ja, Jesus möchte in unserem Alltag der Bestimmer sein, in unserem täglichen Leben. Heute würden wir vielleicht nicht mehr Bestimmer sagen, heute würden wir sagen, er möchte der Influencer Nummer 1 in deinem Leben sein. Bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, bei weitreichenden Entscheidungen. Er möchte uns sagen, was gut für uns ist und wo er uns gerne haben möchte. Und er möchte uns geben, was unser Herz wünscht. Und welche Rolle spielt dabei das Gebet? Ich denke, ihr habt euch diese Frage selber schon beantwortet. Ohne Kommunikation funktioniert eine Beziehung nicht. Da werdet ihr wohl zustimmen, wo nicht gesprochen wird, wo nicht kommuniziert wird. Wie soll es funktionieren? Warum sollte es bei Gott anders sein? Er, Gott selber, möchte zu uns sprechen, zu uns reden, auch heute. Und das Gebet ist unsere Antwort, unsere Reaktion. Es sind unsere Fragen, manchmal vielleicht auch unsere Zweifel, unsere Bedenken oder unsere Freude, unsere Begeisterung, die wir Gott im Gebet mitteilen dürfen. Keine WhatsApp-Nachricht, die an eine ganze Gruppe geht, wo wir vielleicht Kleinigkeiten überall breitreten, selbst persönliche Kleinigkeiten. Nein, eine ganz persönliche Beziehung und Verbindung mit Jesus Christus, mit dem allmächtigen Gott. Oder, wie es Martin Luther schon lange vor uns formulierte, das Beten ist ein Reden des Herzens mit Gott, in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit, in jedem Moment. Was für ein Vorrecht, nie besetzt, nie belegt, immer Öffnungszeit, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ich habe mir die Frage gestellt, in bestimmten Situationen, was ist meine erste Reaktion? Wenn wir beim Studium, in der Schule eine schlechte oder eine gute Bewertung oder Note bekommen, wenn man bei Bewerbungen die Zusage oder die Absage bekommt, wenn wir beim Arzt eine schockierende oder vielleicht eine befreiende Nachricht bekommen. Was ist die erste Reaktion? Geht's in Richtung unseres Herrn, wo wir Dank zum Ausdruck bringen, oder geht es sofort an unsere Mitmenschen? Was ist die erste Reaktion? Egal, ob positiv oder negativ, egal, ob Gutes oder Schwieriges in unserem Leben auftaucht. Und ich wünsche mir, dass es immer mehr so ist, dass die erste Reaktion die Verbindung, die Kommunikation mit unserem Herrn ist. Auf unserem Einladungsflyer steht der Vers aus 2. Korinther 12, Vers 15 drauf und mancher hat vielleicht nachgeschaut, was in diesem Vers steht. Paulus schreibt dort von sich selber: Ich jedenfalls bin bereit, für euch und eure Seelen mit größter Freude jedes erdenkliche Opfer zu bringen, ja sogar mich selbst aufzuopfern. Und da sind wir wieder bei der Überschrift des Tages oder dieser Einheit, ein Leben gegeben. Paulus konnte von sich sagen, ich bin bereit. Und die Herausforderung für uns ist immer wieder, sind wir bereit? Und wenn ja, zu was sind wir bereit? Was darf es uns kosten? Und ich möchte uns allen die Frage einfach auch mitgeben, wie sieht es ganz konkret in unserem Alltag aus? Zu was sind wir bereit? Und welche Rolle spielt Gott? Welche Rolle spielt Jesus Christus in unserem alltäglichen Leben? Einer, der aus seinem Leben mit Gott und für Gott erzählen wird, ist Ruprecht Manz. Ruprecht ist mit seiner Familie, mit christlichen Fachkräften international in Ruanda tätig. Er ist dort als Holztechniker und Lehrer tätig. Aber so war es nicht immer. Und Ruprecht, du darfst uns gerne erzählen, was vor dieser Ruanda-Geschichte dran war.
Vielen Dank und auch guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte an Anfang von meiner Erzählung ein Bibelwort setzen aus Psalm 143, Vers 10. Das ist mein Konfirmationsspruch, der mich eigentlich seitdem bewegt. Und da steht, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott und dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Und dazu noch ein Lebensmotto, das ich so ein bisschen zusammengestückelt habe aus verschiedenen Sprichwörtern. Nicht in blinden Aktionismus verfallen, aber nur ein fahrendes Schiff lässt sich steuern. Und das ist auch so das, was mich geprägt hat, eigentlich seit ich 16 bin. Und zwar mit 16 Jahren war zum ersten Mal klar für mich, dass Gott mich im Ausland haben möchte. Und zwar war damals eine ziemlich klare Berufung, dass ich ihm in China dienen darf. Auf welche Weise und wo genau, das war alles relativ schwammig. Aber an dem Punkt, als das zum ersten Mal kam, habe ich gedacht, gut, wenn es das ist, dann schaue ich einfach mal. Und damals hat mir ein weiser Ratgeber gesagt, sowas kommt nicht über Nacht und sowas kommt auch nicht nur einmal. Gott bestätigt sowas. Und so habe ich einfach gesagt, gut, jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Bin mal erste leichte, zaghafte Schritte gegangen, habe gesagt, ich habe mal ein bisschen angefangen, Chinesisch zu lernen, habe Kontakt zu einer Organisation aufgenommen und habe einfach gemerkt, okay, ich habe da Frieden im Herzen und das passt für mich. Und so kam es dann, dass ein paar Jahre später, 2009, ich zum ersten Mal Kurzzeit nach China gehen durfte. Und auch dort wieder habe ich wirklich gespürt, in meinem Herzen herrscht Frieden. Und das heißt irgendwo in der Bibel auch, dass Gott seine Pläne durch den Frieden in unserem Herzen bestätigen wird. Ich habe dann die Bibelschule noch besucht, einfach weil ich gesagt habe, wenn ich Gott im Ausland dienen möchte und den Menschen auch sein Wort nahebringen möchte, dann brauche ich ein festes Fundament erstmal selber. Auf dieser Bibelschule hatte ich nochmal zweimal die Gelegenheit, nach China zu gehen, wieder jeweils Kurzzeit, habe dann verschiedene Sachen auch gemacht. Ich habe mal praktisch gearbeitet, habe mal für Leute gebetet oder im geistlichen Dienst unterstützt. Und jedes Mal war wirklich so dieses, ja, das passt. Auf der Bibelschule durfte ich dann auch meine Frau kennenlernen, Bernd Lutz hat schon erzählt. Bin verheiratet, habe jetzt seit November, haben wir das dritte Kind. Als wir dann verheiratet waren, haben wir natürlich auch gesagt, gut, wo geht es für uns als Familie hin? Meine Frau hat gesagt, sie kann sich das schon vorstellen mit China. Sie war dann auch einmal mit dabei. Und nachdem dann das zweite Kind auf der Welt war, haben wir gesagt, jetzt wollen wir es doch nochmal als Familie wagen. Erstmal noch Kurzzeit, einen Familieneinsatz sozusagen. Und das kann ich jedem empfehlen. Guten Familieneinsatz als Kurzzeit haben wir im Endeffekt nicht gemacht. Aber sich darauf einlassen, mal sich das anzugucken. Nicht einfach nur, vielleicht und dann kommt das große Unbekannte, sondern einfach mal einen Schritt wagen und Gott öffnet dann auch Türen. Ich habe es gerade schon angedeutet, es kam nicht so wie gedacht. Wir wollten diesen Familieneinsatz machen und hatten das ein halbes Jahr geplant. Und auf einmal sind die Türen zugegangen. Es hieß von der Missionsgesellschaft, hier, visatechnisch wird schwierig, dein Abschluss reicht nicht, ich habe extra noch eine Meisterschule gemacht, reicht nicht mehr aus, vor ein paar Jahren hätte das gereicht, heute wird alles wieder umgeschmissen. Und auch verschiedene andere Sachen haben sich einfach von heute auf morgen geschlossen. Wir haben gesagt, Gott, was soll das denn jetzt? Wir waren uns doch sicher, oder du hast uns doch gezeigt, dass das der Weg ist. Wo soll es denn hingehen? Und für mich war klar, nicht in blinden Aktionismus verfallen, nicht einfach jetzt irgendwas machen, sondern ich möchte dorthin, wo Gott mich haben möchte. Und 3 Tage später, nach 3 Tagen Fragen, Gott, was soll das? Waren wir mehr oder weniger zufällig im Gottesdienst. Im Nachhinein muss ich sagen, es gibt keine Zufälle, es gibt nur Gottes Führungen. Und in diesem Gottesdienst war ein junger Mann, der kurzzeit in Ruanda war. Und er hat berichtet, dass er dort an einer Schreinerberufsschule mitgeholfen hat und hat Bilder gezeigt und einfach ein bisschen erzählt, was dort gemacht wird. Und wir haben gedacht, boah, das wäre voll unser Ding. Aber es ist halt leider nicht China. Schade. Naja, und nach dem Gottesdienst gab es ein Mittagessen in der Gemeinde und wir saßen dann wieder zufällig mit dem Bernd Lutz am Tisch. Den kannte ich zu der Zeit noch nicht. Meine Frau hat sogar gesagt, nee, zu dem setzen wir uns nicht hin, das sieht komisch aus. Heute sehen wir das natürlich anders. Na, aber auf jeden Fall saßen wir dann mit ihm am Tisch und haben gesagt, also ich habe mich angefangen mit ihm zu unterhalten. Er hat erzählt, ja, er war in Afrika als Missionar. Und ich habe dann auch erzählt, ja, wir wollten eigentlich nach China gehen. Ich bin Schreinermeister und habe einfach die Situation erklärt. Und habe gesagt, wir stehen gerade so vor diesem Berg. Was soll jetzt kommen? Was sollen wir jetzt tun? Und dann meint er zu mir, ach, das ist ja interessant. Ihr habt doch vorhin von der Stelle in Ruanda gehört. Da wird ein Schreinermeister gesucht. Wäre das nicht was für euch? Und wir, hä? Was soll das denn jetzt? Also ich habe, das war dann 2015. Das heißt, ich habe schon seit 7 Jahren im Herzen gehabt, für mich geht's nach China. Und auf einmal Ruanda, wo liegt Ruanda überhaupt? Also Ruanda liegt nebenbei bemerkt in Ostafrika. Und wir haben das einfach wieder bewegt. Wir haben gesagt, Gott, was hast du vor? China geht offensichtlich gerade nicht. Und wir hatten jetzt auch nicht so dieses Gespür oder dieses Empfinden, dass wir gesagt haben, wir müssen da jetzt trotzdem alles Mögliche versuchen. Wir haben einfach gesagt, was ist dran? Und haben dann an dieses Schiff gedacht. Nur den Fahrer des Schiffs lässt sich steuern. Solange das Schiff vor Anker liegt, kann ich am Steuerrad drehen, wie ich will. Es bringt nichts. Ich werde in keine Richtung gehen. Und so haben wir gesagt, wir machen erste Schritte, haben uns bei christliche Fachkräfte international beworben und haben gesagt, das ist das, was wir haben, was wir können. Könnt ihr damit was anfangen? Und für uns war auf der anderen Seite aber auch klar, wir wollen nicht einfach irgendwas machen. Wir wollen etwas machen, wo wir merken, dort will Gott uns haben. Und als wir dann beim Vorstellungsgespräch dem Achim begegnet sind, da haben wir gemerkt, die Stelle passt wie die Faust aufs Auge. Also in Details rein, die hatten wir überhaupt nicht angesprochen, in Details rein haben wir, war einfach klar, das ist das, was wir machen wollen. Und auch die Kollegen von CFI haben dann gesagt, ja, also wir hätten noch ein paar andere Stellen im Petto, aber wenn es die wird, nicht wird, dann wird es keine. Also die lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Und so sind wir einfach Schritt für Schritt weitergegangen. Und heute kann ich sagen, wir sind seit 2 Jahren in Ruanda und wir sind absolut am richtigen Platz. Gott hat uns an die richtige Stelle zur richtigen Zeit geführt. Es ist nicht die Stelle, die wir uns vielleicht vorher ausgedacht haben, aber es ist doch die Stelle, wo wir jetzt gebraucht werden. Und Gott hat uns nie von vornherein gesagt, hier, da und da geht's hin in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren. Es war immer Schritt für Schritt Gott vertrauen. Und das führt auch dazu, dass wir wirklich die Beziehung zu Gott suchen. Wenn Gott uns alles vorzeichnen würde, dann würden wir in den blinden Aktionismus verfallen und denken, na, ich weiß jetzt ja, wo es lang geht und los geht's, ab auf die Autobahn. Nein, Gott will uns immer wieder Schritt für Schritt führen. Und so hat er uns heute nach Ruanda geführt, wo wir wirklich auch wieder unseren Frieden im Herzen haben und wissen, das ist unser Platz. Und wer weiß, wo er uns in Zukunft hinführt. Vielleicht geht's nochmal nach China. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es das auch schon mit den Einsätzen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Gott uns dahin führen wird, wo er uns haben will. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Ruprecht. Und vielleicht für euch so nebenbei, ihr seht, dass Gott auch Menschen gebrauchen kann, die komisch aussehen. Und das tröstet mich und es macht mich froh. Ja, Wir gehen jetzt von Afrika nach Südamerika und zwar ganz genau nach Paraguay. Und ich darf jetzt den Matthias Dietsch nach vorne bitten, der mit Kreuz des Südens dort aktiv war und ja auch noch ist.
Ja, ein herzliches Hola von meiner Seite. Ich war 6 Jahre mit Kreuz des Südens, einem kleinen christlichen Hilfswerk in Paraguay. Und erzähl einfach mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und auch, was das mit dem Thema von diesem Seminar zu tun hat oder von diesem Vortrag. Also, ich habe gerne immer mit Kindern zu tun gehabt, habe Jungscha gemacht, so ein Jungscha-Onkel, lange Jahre gewesen und habe dann irgendwann auch meinen Beruf in die Richtung ausgerichtet, habe gesagt, ja, ich will das einfach mehr auch beruflich tun, habe Pädagogik studiert und war eigentlich auch immer bereit, wegzugehen, woanders hin, irgendwo hin. Wie das sich dann gut ergibt, habe ich beim Studium meine Frau kennengelernt, die hat das auch studiert und sie war genauso bereit, irgendwo hinzugehen. Wir haben uns zusammen überlegt, Asien wäre vielleicht nicht so. Wir würden überall hingehen, aber Asien, das war nicht so ein geistlicher Grund, sondern mehr, weil man so viel Reis da isst und wir das beide eigentlich nicht wollten. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, wie kommt man jetzt dazu und wie wird einem das klar? Und Gott ist da ganz gnädig. Wir haben über Freunde gehört, da in Südamerika, Paraguay, da gibt es jemanden, die arbeiten mit Kindern, die bauen so ein Kinderheim auf, Pflegefamilien. Hört euch doch einfach mal um. Und dann haben wir den Kontakt aufgenommen. Und das ging auch alles sehr problemlos, von den Gesprächen her. Wir waren wahrscheinlich auch nicht so kompliziert und haben uns gedacht, okay, los geht's. Und es war auch ein guter Plan, zu sagen, okay, ihr geht nach Paraguay, ihr habt dann Zeit, da gibt es schon ein Mitarbeiter-Ehepaar und ihr habt auch Zeit, da Spanisch zu lernen. Das macht ihr am besten vor Ort. So war die Idee. Und so sind wir dann losgezogen. Wir haben im August geheiratet und Anfang Dezember sind wir ausgereist. Also dazwischen haben wir so auf Koffern gelebt. War ja klar, dass wir weggehen. Und sind dann im Dezember in Paraguay gelandet. Auf die Mitarbeiter da getroffen, die uns einarbeiten sollten. So war die Idee. Und wir sollten dann eben zusätzlich, so wie die, eine Pflegefamilie aufbauen. Und dann war es aber so, dass die Mitarbeiter, und das hat sich eben erst auch vor Ort gezeigt, die heute würde man sagen, die hatten einen Burnout. Die haben sich eben um Kinder gekümmert und das war einfach auch anstrengend. Und die haben das schon lange gemacht, einiges aufgebaut. Und die waren eigentlich fix und fertig, als wir da ankamen, kann man nicht anders sagen. Und so war aus diesem ursprünglichen Plan zu sagen, okay, ihr habt ein Jahr Zeit, lernt erstmal Spanisch, lernt die Kultur kennen, arbeitet euch da ein bisschen ein und dann nehmt ihr irgendwann Kinder auf und kümmert euch um die. Das war der eigentliche Plan. Es ging dann halt so, dass wir gesagt haben, ja okay, wir versuchen schnell Spanisch zu lernen, um die Kinder zu übernehmen, für die die Familie schon zuständig war. Und das haben wir halt auch einfach gemacht. Wir haben knapp zwei Monate Spanisch gelernt, waren ja auch noch nicht so lange verheiratet und haben halt dann 5 mehr oder minder pubertierende Mädchen aufgenommen und das war schon auch ein durchaus gemischter Haushalt dann, das kann man sich vorstellen. Von denen, 2 hatten eine geistige Behinderung, die eine eine Lernbehinderung, das war schon auch ein Knaller so zum Start. Es musste einfach laufen, es ging ja nicht anders, diese Kinder waren da, die mussten in Schulen gebracht werden, natürlich musste wer kochen und sich um die kümmern und versuchen, die in der Gemeinde anzuknüpfen, halt ein Familienleben zu gestalten und trotzdem da ankommen. Also das war schon auch eine Herausforderung, kann man nicht anders sagen. Ist auch nicht so empfehlenswert, das so anzugehen in dem Sinne, aber es war halt so. Und viele haben dann gesagt, ja, auch von Deutschland aus, ja, das ist ja auch so ein Opfer, was ihr bringt, so ein aufopferungsvoller Alltag und so. Und natürlich hatte man jetzt nicht wirklich Freizeit oder sowas. Das war uns in der Zeit da nicht unbedingt bewusst, sondern man hat einfach das abgearbeitet, was ging. Und da komme ich jetzt zu dem, wo es ja hier auch drum geht, um das Gebet. Also Gebet hat ja ganz viele Aspekte. Man kann emotional viel erleben, man kann spektakuläre Sachen erleben. Es geht natürlich auch immer um den Aspekt von Wundern. Aber mein Aspekt heute hier ist eher so dieses Alltägliche. Also wir haben erlebt, es war viel Arbeit und man musste machen, aber durch das Gebet und dadurch, dass wir das einfach auch an Gott rückbinden konnten, haben wir einen Rücken frei gekriegt. Ich weiß nicht, wer von euch, klar, manche sind in der Schule und so, aber ihr kennt das schon auch selber aus eurem Leben sicher, wenn man irgendwas tut und irgendwas machen muss, man kann nicht noch nach hinten gut gucken und sich um alles Mögliche kümmern. Also viele von euch können das heute vielleicht besser, weil sie noch ein Smartphone irgendwo haben und sich da gleichzeitig drum kümmern müssen. Nein, aber man braucht irgendwie einen freien Rücken. Und für mich und für uns war diese Erfahrung so, genau das ist das, was auf der Gebetsebene nur möglich ist. Man kann mit Gott Sachen besprechen, das hat der Bernd ja vorhin auch schon gesagt, es geht um die Kommunikation, man kann Sachen abgeben. Man lernt im Gespräch mit Gott, okay, das ist mein Bereich, um den ich mich kümmere, wo ich arbeite. Das ist ja auch das Jumiko-Thema, Gott machen, Punkt. Also es geht schon auch um Arbeit, was zu tun, aber auch lassen. Zu wissen, das ist das, was ich tue und Gott, der hält mir den Rücken frei dabei. Der ist derjenige, wo ich die Sachen abgeben kann, die ich nicht schaffe. Der ist derjenige, der die Sachen mir auch die Verantwortung nimmt, wo ich denke, ey, das kriege ich ja gar nicht. Wie soll ich diese Kinder in eine Gesellschaft großziehen, die ich selber noch gar nicht kenne? Ich kann das nicht. Das kriege ich nicht hin. Aber ich bin dazu bereit, das zu machen, was ich kann. Und das tue ich auch mit ganzem Herzen. Und ich kann es an Gott abgeben. Das ist die Erfahrung, die wir in den Jahren gemacht haben. Wir waren 6 Jahre da und haben natürlich Höhen und Tiefen erlebt. Und naja, pubertierende junge Damen, das war schon auch manches spannend. Und natürlich sind ja auch ganz unterschiedliche Lebenswege gegangen hinterher, die Mädels. Man versucht, die zu prägen und versucht, ihnen was nicht aufzudrücken, aber ihnen was Gutes mitzugeben. Und sie entscheiden selber irgendwann. Und man muss sie wieder freilassen und kann sie aber trotzdem noch umbeten. Genau da setzt das genau wieder ein, zu sagen, ey, wir haben unseren Anteil getan, haben was in das Leben von denen, so wie wir konnten, reingelegt und Gott hat es in der Hand. Er ist derjenige, der jetzt arbeitet, der eh schon immer arbeitet, der uns das möglich gemacht hat. Und das ist das Schöne daran. Und jetzt kann man natürlich überlegen, ja, mit dem Opfer ein Leben gegeben. Also für mich, bevor der Paulus das sagen konnte, dass er sein Leben gegeben hat, so wie wir das in dem Vers gehört haben, da war ihm klar, er kann das nur machen aus seiner Schwäche heraus. Da geht es vorher ganz viel drum. Nur deshalb kann er arbeiten, weil er schwach ist, weil Gott ihm die Kraft gibt. Und er kann es auch nur machen, weil Gott sich zuerst geopfert hat. Jesus hat sich zuerst geopfert. Er hat sein Leben gegeben für uns. Und wir können darauf antworten. Und das Geniale daran ist, Gott lässt sich da nicht lumpen. Es ist nicht so, dass er da das rauszieht und unser Opfer sich daran labt oder davon lebt, gar nicht. Sondern wir können was reinlegen und Gott, der schenkt so viel und so, der kann uns so erfüllen danach, unser Leben reich machen. Es geht natürlich hier bei Missionen nicht immer um große Arbeitsverträge und große Summen mit dem, was man für einen Einsatz wiederbekommt. Aber Gott, der reißt den Horizont so weit auf und der gibt uns so ein reiches Leben, dass für mich, dass mit diesem Opfer schon wieder relativiert ist. Es ist fast, ist gar nicht so ganz uneigennützig, was ich hier tue. Ich setze mein Leben ein und die Arbeitskraft, die ich habe, aber Gott, der gibt so viel zurück, er gibt uns so viele Möglichkeiten. Wir haben vorher gesagt, wir wollen kein langweiliges Leben haben. Das hat sich dann sehr schnell erfüllt, dass es nicht langweilig ist. Und das Gute ist bis heute so. Wir sind nach Deutschland zurückgekommen und können jetzt das Büro für die Organisation hier weitermachen in Deutschland. Und durch diese Jahre im Ausland, man ist so anders geprägt, man hat so viel mitbekommen, einen Reichtum, der ja einfach nicht so zu messen ist. Natürlich lässt sich das nicht unbedingt in Geld ausdrücken, aber selbst da ist Gott nicht knausrig, das muss ich auch sagen. Aber das ist was, was ich erfahren habe, und das ist toll, es ist genial, mit so einem Gott zu tun zu haben. Das ist vielleicht nicht so die ganz enthusiastische Ebene, von der ich jetzt geredet habe, vom Gebet. Das ist vielleicht nicht so, woanders würde man sagen, ist vielleicht nicht so sexy. Aber es ist das, wo viele Leute ja nachsuchen, wonach diese Kinder in Paraguay gesucht haben und wo hier gerade auch jeder nachsucht, dass er jemanden hat, der größer ist, der ihm eine Möglichkeit gibt, gut zu leben, der ein Leben reich macht. Danach streben wir ja eigentlich. Und dazu will ich Mut machen. Vielen Dank.
Ja, danke, Matthias, für diesen Bericht. Genau wie ich auch vorher sagte, im Alltag, wo es drauf ankommt, das Alltägliche, das Normalerscheinende. Und ich denke, das wünschen wir uns wirklich alle.
Wir bleiben in Lateinamerika, gehen jetzt ein bisschen nördlicher. Wir sind ein bisschen Lateinamerika-lastig bei dieser Einheit. Das hängt damit auch zusammen, weil eine Zeugnisgeberin leider krank geworden ist, die in Afrika war mit ihrer Familie, die heute leider jetzt nicht da sein kann. Die Katharina Knoblauch wird uns ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Und das, was sie uns erzählen wird, wird auch ein bisschen mit ihrer Herkunft zu tun haben. Sie kommt vom Bodensee, von einem Obstbaubetrieb, und da weiß man ja schon, manchmal muss man etwas auf die Früchte warten. Und das ist auch das, was Katharina uns ein bisschen von ihrem Leben berichten wird, was es bei ihr mit zu tun hatte. Sie war selber schon zweimal zu einem Kurzzeiteinsatz in Brasilien, und jetzt geht es nicht nach Brasilien, sondern nach Nicaragua.
Genau, vielen Dank, Achim, für die einleitenden Worte. Ich habe auch schon gemerkt, bei den anderen beiden Zeugnisgebern, sie werden die ein oder andere Parallele auch in meinem Lebensbericht sehen, wie Gott einfach führt und oft anders führt, als wir das denken. Genau, aber Wiederholung ist ja bekanntlich das Beste, um sich an Sachen zu erinnern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie danach gefragt werden, ja, ein Zeugnis zu geben, dann ist mein Gedanke oft, was habe ich eigentlich Spektakuläres mit Gott erlebt, besonders Großes, was jetzt eben erzählenswert ist. Die Frage ist nur, spiegelt ein solches Zeugnis eigentlich den Alltag mit Jesus wider, und ist es für Sie als Zuhörer eine Ermutigung für den Alltag? Und deshalb möchte ich Sie heute einfach ein Stück weit in mein Leben reinnehmen und hoffe, dass es Sie für den Alltag ermutigt. Und genau, das einfach nicht irgendwas Hochspektakuläres widerspiegeln sollen. Ja, ich freue mich riesig auf den Auslandsaufenthalt. Genau, und bin gespannt, dass es jetzt endlich losgeht. Es hat eine Weile gedauert. Seit vielen Jahren komme ich auf die Yumiko, und ich habe den Missionaren hier vorne zugehört und mir immer gedacht, sieht so einfach aus, der Weg scheint so gerade, wie die da in die Mission flutschen, und bei mir ist es irgendwie alles ein bisschen komplizierter, und die scheinen immer so genau zu wissen, dass Gott sie dahin berufen hat. Wenn ich Ihnen jetzt ganz detailliert erzählen würde, wie Gott meinen Lebensweg geführt hat, dann wäre die Geschichte tatsächlich ähnlich. Detailarbeit, Maßarbeit von Gott, wahnsinnig, aber ich möchte meinen Fokus heute eigentlich in eine andere Richtung lenken. Einmal, Gottes Zeitpunkt, der ist manchmal nicht wie unser eigener, und meine Schwachheit ist seine Chance. Erster Punkt zu Gottes Zeitpunkt: seit ich ein kleines Kind bin, wollte ich in die Mission gehen. Genau genommen wollte ich zu Straßenkindern nach Brasilien. Und immer wieder ploppte der Wunsch auf, weshalb ich auch die Auslandseinsätze dann direkt nach der Schule angefangen habe zu machen. Und es war auch so, sobald ich südamerikanischen, später auch afrikanischen Boden betreten habe, da hat mein Herz höher geschlagen. Und Gott hat mir immer wieder in der stillen Zeit auch bestätigt, ja, das geht mal in die Richtung. Und die äußeren Umstände haben auch dafür gesprochen. Genau, dann habe ich mich also direkt nach meinem Studium bei Christliche Fachkräfte International beworben. Und seitdem war es ein Suchen nach Gottes Willen. Also die Ersten, die damals in dieser Vorbereitungswoche waren, die sind jetzt schon zurück von ihrem Einsatz und ich war halt immer noch in Deutschland. Gottes Plan schien immer wieder auf Warten. Ich hatte die Idee immer schon wieder auch fast aufgegeben oder die ging auch immer mal wieder in den Hintergrund und dann hat sich Christliche Fachkräfte doch wieder gemeldet. Ja, jetzt hätten sie vielleicht doch wieder ein Projekt oder wie sieht's denn aus? Was meinst du, wie führt Gott? Oder auch durch äußere Umstände wurde ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht. In meinem Beruf als Sozialpädagogin war ich in Deutschland sehr herausgefordert und ich empfand es oft als schwieriger, sage ich mal, mit dieser inneren Armut umzugehen, als mit der äußeren Armut im Ausland. Und Gott hat mich dadurch einfach, glaube ich, vorbereitet. Während dieser Wartenszeit besprach ich dann auch mit christlichen Fachkräften, dass es gut ist, dass ich mich einfach auch weiter qualifiziere beruflich. Und so habe ich noch eine Beratungsausbildung angefangen. Gott hatte damit total Humor, weil ich dachte natürlich, ich mache diese Ausbildung, damit ich anderen Menschen, wie es mein Beruf ist, noch kompetenter helfen kann. Und ja gut, das war natürlich schon auch ein Ausbildungsziel, aber ein anderes war, dass man sich auch sehr mit sich selber auseinandersetzen musste, auch mit seinen eigenen Schwachpunkten. Und Gott hat das benutzt, um da schon auch mir einige Dinge deutlich zu machen. Genau, irgendwann vor einem knappen Jahr, nach der Jumiko, kurzes Sternchen zu Jumiko, ich war hier vor einem Jahr und wusste, ich darf noch nicht gehen, ich will ja, aber habe mit Leuten gesprochen, ja, wieso bist du denn immer noch da? Gesagt, ich weiß nicht, Gott hat mir keinen Frieden gegeben, ich darf noch nicht gehen. Kurz nach der Jumiko, innerhalb von 2 Wochen, haben sich die Umstände überschlagen. Die stille Zeit ging über Nachfolge. Der Hauskreis ging über Nachfolge, die Predigen waren über Nachfolge. Gespräche mit anderen Christen gingen total in diese Richtung. Meine Mitbewohnerin wollte auf einmal einen Hund. Das heißt, wenn sie einen Hund will, muss ich ausziehen. Mit meinen Eltern habe ich drüber gesprochen. Die waren auf einmal auch offener als davor. Und ich wusste, jetzt ist irgendwie wieder Zeit, doch vielleicht vorwärts zu gehen. Und die Frage war einfach nochmal, auch im Gebet, bist du jetzt wirklich bereit, alles für ihn auf den Altar zu legen und wirklich loszugehen? Das war dann auch nochmal ein Kampf, aber dann durfte ich einfach weitergehen und habe mich dann bei CFI gemeldet und tatsächlich gab es dann exakt das richtige Projekt, wo der Friede Gottes mit dabei ist und sich alles einfach ja, so passend anhört, wie vorbereitet. Genau, das ist eine Arbeit unter Aussteigerinnen der Prostitution in Nicaragua. Genau. Ich hatte in den Jahren des Wartens immer wieder die Befürchtung, dass ich Gottes Stimme überhöre und bequem werde hier in Deutschland. Und ich weiß jetzt, das ist echt eigentlich totaler Quatsch, weil Gott weiß, wie er sich Gehör verschaffen kann, wenn wir bereit sind. Und er geht einfach dann in seinem Zeitplan. Es lohnt sich, einfach auf seine Bestätigung zu warten. Und dafür möchte ich einfach auch Sie ermutigen, immer wieder nach Gottes Stimme zu suchen und ihm die Kontrolle zu überlassen. Darauf liegt auch Segen. Und das Zweite, von dem ich Ihnen gerne erzählen möchte, ist einfach Gottes Chance in meiner Schwachheit. Eigentlich bin ich ein eher aktiver Mensch, der vor Ideen sprüht, auch lebensfroh ist und super gern produktiv ist. Und in den letzten Wochen war das nicht mehr immer so, weil ich einfach den Abschied realisiert habe und mir bewusst wurde, dass ich jetzt einfach von lieb gewordenen Menschen auch einfach Abschied nehmen muss. Und ich muss ehrlich sagen, mit so einer Schwachheit kann ich nicht so gut umgehen. Bei anderen kein Problem, da habe ich auch meistens das richtige Wort. Aber selber dann so einfach auch traurig zu sein, das war gar nicht so leicht. Und da haben wir als Christen Gott sei Dank das Privileg, dass wir unsere Gedanken immer wieder auch anhand von Gottes Gedanken auf Richtigkeit überprüfen können. Und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und wer hätte es gedacht, keine Bibelstelle gefunden, wo drin steht, wie man aus eigener Anstrengung eben wieder auf die Beine kommt. Sondern in 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Schwachheit, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ja, ich finde das Wort gewaltig, dass wir uns unserer Schwachheit rühmen dürfen, weil Gottes Kraft dann sichtbar wird. Genau. Das war jetzt ein kleines Beispiel aus meinem Alltag und meine Absicht war zu zeigen, dass hinter so einem Aufbruch ins Ausland eben nicht die großen Heldentaten stehen oder spektakuläre Erlebnisse mit Gott. Das sieht nach außen hin so aus, weil wir hier vorne lächeln und uns freuen. Aber dahinter steht ein Gott, der uns führt als seine schwachen Kinder, Schritt für Schritt in seinem Tempo, in absoluter Abhängigkeit zu ihm. Und ich wünsche uns allen, dass wir das einfach immer mehr lernen dürfen, in dieser Abhängigkeit zu leben. Ja, danke.
Ja, vielen Dank, Katharina. Ihr seht schon, der Blumenstrauß wird etwas vielfältiger, ist jetzt nochmal um eine Nuance mehr bereichert worden. Wir fügen dem noch etwas hinzu. Der Matthias Schüttler wird etwas von sich erzählen. Er ist seit 8 Jahren Missionar in Peru mit der Missionsgesellschaft Indi Camino. Da kommt für mich jetzt so ein kleines Déjà-vu. Ich war auf derselben Missionsstation auch tätig, wo der Matthias jetzt die letzten 8 Jahre tätig war. Anfang der 90er, ich weiß, da waren viele noch gar nicht geboren. Deshalb habe ich eigentlich kaum noch eine Berechtigung, hier zu sein. Und ich bin schon gespannt, was du uns erzählen wirst. Er ist verheiratet mit Sonja, die heute leider nicht hier sein kann. Und wie gesagt, seit 8 Jahren in Peru, dort im Amazonastiefland, auf der Missionsstation Kashibo.
Ja, mein Startschuss in Sachen Mission, der begann nicht hier, aber schon auch mit einem FSJ, also mit einem freiwillig-sozialen Jahr. Das war schon 15 Jahre zurück. So habe ich die Arbeit in Peru kennengelernt von Indi Camino. Ich hatte schon eine Ausbildung als Automechaniker und von Anfang an hat mich das fasziniert, der Beruf und die Mission, das zusammen. Also mein Beruf, den ich liebe und Mission zu verbinden, das ist was mich bis heute fasziniert. Und eben jetzt seit 2008 bin ich als Ausbilder für Mechaniker dort in Peru. Also es gibt eine kleine Parallele zu unseren Geschichten, glaube ich. Und ich bin seit meiner Jugendzeit ein Schaffer, also schon vom Elternhaus her geprägt. Und 100% Leistung ist für mich eigentlich Faulheit. Also es muss eigentlich alles gegeben werden. Das so bin ich geprägt, so habe ich gearbeitet. Und auf einer Missionsstation, da fehlt es auch nicht an Arbeit und an Aufgaben. Da kann man sich wirklich auch reingeben, volle Pulle. Es haben sich Türen aufgetan in diesen Jahren. Wir haben angefangen, einfache Mechanikerkurse anzubieten für die Gemeinden im Amazonas-Tiefland, die so Leute einladen konnten aus ihrem Umfeld und zu einem ungezwungenen Kontakt kommen konnten mit Leuten, die vielleicht sonst niemals die Kirchen besuchen oder niemals mit den Leuten in Kontakt gekommen wären. Denn im Urwald gibt es immer mehr Technisches, also immer mehr Bootsmotoren, Stromgeneratoren und Maschinen, aber ganz wenige Leute erst noch, die ein Gespür halt für diese technischen Dinge haben. Die Entwicklung geht rasend schnell und so ist der Wunsch, damit umgehen zu können, das auch reparieren zu können, ist überall da. Wir mussten die Kurse meistens limitieren, weil es wären am liebsten alle gekommen. Also wirklich viele offene Türen. Und auch auf der Station selber habe ich dann Kurse angeboten für ein bisschen tiefergehende Mechanikerkurse, habe dort Leute ausgebildet und auch da, die Bewerbungen kamen zuhauf. wir konnten das nicht abdecken. Peru ist 4-mal so groß wie Deutschland und ihr könnt euch vorstellen, es blieb trotz aller Anstrengungen ein Tropfen auf den heißen Stein. So kam es, dass meine Frau Sonja und ich Ende 2012 nach Deutschland zurückkamen und wir waren mehr oder weniger ausgebrannt. Wir hatten wahrscheinlich keinen Burnout, aber doch, wir haben gemerkt, dass wir sind kräftemäßig ziemlich am Ende. Und Sonja hat schon lange Jahre vorher gesundheitlich zu kämpfen gehabt, hatte Mühe. Und wir haben dann verschiedene Abklärungen gemacht in dieser Zeit, als wir zu Hause waren. Und es hat sich herausgestellt, dass sie eine chronische Krankheit hat, die ihr viel Energie raubt und die menschlich gesehen wird sie mit dieser Krankheit leben müssen. Bisher kann man das nicht heilen. Und so waren wir wirklich an einem Punkt, wo uns klar wurde, auch mir, dem Schaffer, wir können jetzt nicht einfach so weitermachen. Es geht nicht einfach so weiter. Es muss sich was verändern. Und da kam natürlich halt der Gedanke, ja, vielleicht war es das jetzt auch. Vielleicht wollen wir die Mission an den Nagel hängen. Wollen wir uns niederlassen und normal leben. Und doch hat es uns keine Ruhe gelassen, denn wir hatten beide schon vor unserer Hochzeit diesen Eindruck eben, dass wir nach Peru gehören, dass das unser Platz ist. Und so haben wir damit gerungen, mit dieser Situation. Und diese Frage war einfach im Raum, es muss doch eine Möglichkeit geben, Teil vom Reich Gottes oder von der Missionsarbeit im Reich Gottes sein zu können, ohne in diesen Hamsterrad-Modus zu kommen. Und auch im Gespräch mit unseren Gemeinden, meine Frau kommt aus der Schweiz und ich hier aus Hohenlohe, auch im Gespräch mit unseren Gemeinden wurde deutlich, ja, wir senden euch gerne aus, wir stehen hinter euch, aber wir unterstützen euch nicht, damit ihr euch kaputt macht. Das ist so die Auflage auch gewesen, die da kam. Und dann kam von der Missionsleitung her diese Idee oder der Gedanke, kann es nicht eine Chance sein? Kann es nicht eine Chance sein, wenn ihr mit dieser Schwachheit, was ein schlechtes Wort, aber mit dieser Begrenzung wieder rausgeht, wieder nach Peru geht und mit dem ganz offen umgeht? Denn der Wert von einem Menschen und auch der Wert von einem Missionar ist ja nicht abhängig von seiner Leistung, was er tun kann oder nicht tun kann. Und so haben wir einen ganz besonderen Term erlebt jetzt, die letzten 3 Jahre. Es wäre wahrscheinlich jetzt zu sehr Hollywood, wenn ich sagen würde, Happy End, es ging alles gut und das hat alles super geklappt. Das war natürlich nicht so. Und doch, Gott hat unsere Sicht auf den Wert von unserer Arbeit total verändert. Sonja hat jetzt die Freiheit vor unserem Team und aber auch vor sich selber, ohne genau definiertes Aufgabenpensum zu sein, an meiner Seite zu sein und da sich die Zeit zu nehmen, die Gesundheit einfach von ihr fordert. Und diese Schwachheit hat noch mehr, sogar neue Kontakte jetzt geöffnet, wo auch andere auf einmal sich trauen zu sagen, hey, ich spüre das auch, auf meinen Schultern liegt auch ein ziemlicher Druck. Und da sind wir, glaube ich, gleich, Südamerikaner, Europäer, Amerikaner. Es ist ganz hart zuzugeben, dass das, was andere von mir erwarten oder ich von mir selber erwarte vielleicht, dass ich das nicht schaffe. Auch in der Ausbildung haben wir dann überlegt, wie können wir jetzt dem gerecht werden und haben dann den Fokus, eigentlich eine moderne Entwicklung, aber wir haben es aus der Schwachheit raus lernen müssen. Wir haben den Fokus darauf gesetzt, Ausbilder auszubilden. Also nicht mehr auf die Masse, sondern gezielt Leute, die dann weiter andere schulen. Ich habe in meinen ehemaligen Lehrlingen dieses Bewusstsein geweckt. Sie können Teil von dieser Arbeit sein. Es braucht sie eigentlich. Ich schaffe es nicht selber. Und das gibt ihnen auf einmal auch noch zusätzlich noch Wert. Sie sind nicht nur die armen Leute, die irgendwas brauchen, wir die Guten, die alles können, sondern sie können selber da auch mithelfen. Und da musste ich ja Dinge loslassen natürlich, es läuft dann nicht alles so, wie man das gerne hätte, in geordneten, schönen Bahnen. Da gibt es auch Enttäuschungen. Und doch auch diese Kurzkurse, diese missionarischen, auf einmal waren Leute da, oder auf einmal, das ist ja falsch, aber wir haben Leute gefunden, die sich dafür begeistern ließen, diese Kurse mit den Gemeinden einzusteigen. Und es gibt jetzt einige einheimische Mechaniker, die da mit dem Herzen dabei sind. Und so ist für uns diese Schwachheit, das war vorhin schon mal, diese Schwachheit zu einer Chance worden. Und ich bin froh, dass wir das nicht einfach nur als Hindernis sehen konnten und auch, dass viele Menschen uns darin ermutigt haben, diese Situation zu nutzen. Ich bin der gesund ist. Ich kann leicht hier stehen und sagen, das ist eine Chance. Meine Frau ist nicht hier heute. Sie wird morgen nochmal in eine Woche Intensivtherapie starten. Auch da hat uns Gott beschenkt jetzt in diesem Heimataufenthalt. Wir sind bei einem Spezialisten, einer der besten Ärzte Deutschlands in dieser Krankheit, der uns wirklich zur Seite steht und eine wahnsinnige Verbesserung mit ihr da erzielt hat. Ich kann heute hier stehen, kann leicht drüber reden, habe ich gesagt, aber sie hatte zum Beispiel letzte Woche oder vorletzte Woche schon Besuch von einer jungen Frau, die die gleiche Krankheit hat. Und sie konnte ihr zuhören und ihr Mut machen, was ich nicht gekonnt hätte, wo ich nie dazu fähig gewesen wäre in dieser Tiefe. Aber diese junge Frau hatte wiederum nur diese Chance, zu uns zu kommen, weil wir kein Geheimnis aus dieser Schwachheit gemacht haben, weil wir offen damit umgegangen sind. Und so will ich das einfach als Mutmachpunkt hier hinstellen. Schwierigkeiten, Begrenzungen, das ist nicht nur Last, das ist nicht nur zum Verzweifeln. Bei Gott ist nicht irgendjemand so schnell wertlos. Es klingt einfach gesagt, aber Gott kann wirklich aus so mancher Situation was Gutes rausmachen. Not ist Not und das darf man auch klar benennen und Schwierigkeiten sind Schwierigkeiten, aber Gott will uns nicht verbrauchen, das haben wir lernen dürfen. Er will uns gebrauchen und das will ich hier wirklich unterstreichen.
Vielen Dank, Matthias, für deine Offenheit auch und für die Ehrlichkeit. Ja, ein Leben gegeben. Wir haben von ein paar Leuten etwas darüber erfahren, wie das in ihrem Leben aussah. Und wir müssen nachher vielleicht noch kurz reden. Ich hatte auch mal das kurze Vergnügen, da einen Interimskurs zu halten in der Werkstatt. Und für mich war aber damals sehr einprägsam, als ich die Auszubildende dann gefragt habe, ja, wenn ihr für eure Motoren, Bootsmotoren Benzin kauft, weil da ging es darum, ich sollte denen beibringen, Maßeinheiten und bla bla blub, was kauft ihr da? Weil man muss wissen, in Peru gelten eigentlich die metrischen Maße, aber im Alltag sind die britischen oder die amerikanischen Maße vorhanden, also Gallons, man hat Feeds etc. Und jetzt kommen die dahin und ja, ich kaufe immer eine Flasche. Okay. Und wie viel zahlst du für die Flasche? Dann kam der eine, ich bezahle so viel, der andere so viel. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, habe mal verschiedene Flaschen gesammelt und habe dann sie ausprobieren lassen, wie viel da in jede Flasche, wie viel Wasser reingeht. Und da haben sie ganz erstaunt festgestellt, dass in die kleine Flasche doch wesentlich weniger Wasser reingeht als in die große. Also wäre ja für uns völlig normal. Und das war dann ein weiterer Schritt, ihnen dann nahezubringen, wie man quasi zu einer Maßeinheit kommt, die vielleicht einheitlich ist und dann auch das Einheitliche bezahlt. Also keine ganz einfache Aufgabe, stelle ich mir vor, Matthias. Danke, dass du dein Leben dafür gibst, für die Menschen dort, so wie auch Paulus bereit war, sein Leben für die Seelen der Menschen zu geben, mit denen er zu tun hatte. Und das ist auch etwas, was wir auch durch diese Einheit gern weitergeben wollten. Es muss nicht immer was Spektakuläres sein. Es muss auch nicht mit dem Tod enden. Es kann, aber muss nicht. Und Als Theologe hat man ja dann immer so reflexartige Anwandlungen, so ging es mir halt auch, wo der Bibelvers da auf dem Programm stand. Theologen lesen immer den Kontext zuerst einmal, bevor man sich den Vers vornimmt. Und mir ging es dann so, als ich den Abschnitt angelesen habe, da bin ich sofort an einem Wort hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht. Und da fängt der Abschnitt fängt an, ihr habt mich gezwungen, mich wie ein Narr aufzuführen. Also schreibt der Paulus. Und ich bin irgendwie an dem Wort Narr hängen geblieben. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie zu einer Narrensunft gehöre oder das auch ganz spannend fände. Nein, sondern weil dieses Wort jemand gebraucht hat und dieses Wort mich an jemanden erinnerte, der eben sein Leben gegeben hat im Missionsdienst, der mein Leben wiederum sehr stark geprägt hat und der letztendlich da anknüpft, wo Paulus hier in diesem Bibeltext mit beginnt. Und dieser jemand, der für mich ein großes Vorbild war, der ist vielleicht dem einen oder anderen auch vertraut, der hieß Jim Elliot. Und der hat diesen markanten Satz geprägt: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Jim Elliot, sind wir auch wieder ein bisschen Lateinamerika-lastig, war in Ecuador Missionar, ist mit 29 Jahren mit 4 weiteren Missionarskollegen ermordet worden von einem Indianerstamm, wo sie den Erstkontakt herstellen wollten. Man kann das alles nachlesen im Buch Im Schatten des Allmächtigen. Und diese Aussage hat mich persönlich in meinem Leben eben angesprochen und mich herausgefordert, mein Leben eben in den Dienst Jesu zu stellen, weil Jesus eben auch sein Leben für mich gegeben hat. Deshalb möchte ich auch mein Leben für ihn geben. Und das haben auch die Zeugnisgeber hier sehr eindrücklich auch von ihrem Leben berichtet. Jim Elliot hatte schon als junger Mann eben erkannt, dass er sein Leben eben nicht selbst in Händen hält. Das hält keiner von uns. Nur wird es uns manchmal nicht so bewusst. Meins ist schon überfällig. Nicht, weil ich über dem Altersdurchschnitt wäre, das könnte man vermuten, sondern ich hatte vor 7 Jahren eigentlich ein Erlebnis, das man eigentlich nicht überleben kann. Ich bin im Eis eingebrochen in der Arktis und das ist eigentlich der klassische Tod. Nicht, weil man unbedingt ertrinkt, das kann man natürlich auch noch hinzu, sondern weil der Körper so schnell auskühlt, dass man eigentlich am Herzstillstand stirbt. Und das ist wie durch ein Wunder nicht passiert. Aber das war für mich, ist es seither mein 2. Geburtstag, weil ich von Gott ein Leben nochmal, eine Zugabe geschenkt bekommen habe. Und da ist ja immer die Frage, was macht man mit dem, was man geschenkt bekommt? Stellt man es in die Ecke oder setzt man es ein? Und deshalb, ich hätte heute auch sehr gern das Lied von Lucas Di Nunzio gesungen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Und ich bin dankbar, dass ich das so von mir sagen kann, dass mein Leben für Jesus da sein darf. Und dass ich das an einer Stelle tun darf, wo ich das Vorrecht habe, mit so tollen Menschen, die hier jetzt berichtet haben, jeden Tag zu tun habe. Ich habe das Vorrecht, ganz tolle Leute immer wieder kennenzulernen, die sich von Gott haben rufen und ansprechen lassen, um in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Jim Elliot hatte sich schon als junger Mann ein Gebet zu eigen gemacht. Herr, ich will kein langes Leben haben, sondern ein erfülltes. Er ist mit 29 gestorben. Heute würde man sagen, blutjung. Aber er hat dieses Leben gelebt. Er hat sein Leben für die Seelen vieler gegeben, obwohl er selber keinen einzigen zum Glauben geführt hat. Aber aufgrund seines spektakulären Todes sind Tausende von Missionaren vor allem nach Südamerika gegangen, aufgrund seiner Lebensgeschichte. Also gar nicht er selber war die Ursache, sondern Gott hat durch sein Leben andere berufen und andere in andere Menschenherzen geredet. Ein Leben zu führen, das aus der Sicht unseres Gottes Sinn macht. Und Paulus ging so weit, dass er zu den Korinthern zurief, wie es der Bernd vorher vorgelesen hat, für euch, für eure Seelen würde ich sogar mein Leben geben. Also ein Leben gegeben, das nicht nur ein Zusatz, ein Supplement oder irgendetwas, was ich überfällig habe, sondern das betrifft mich ganz. Er meinte damit, dass er bereit war, eben kein Narr zu sein, damit die Menschen in Korinth von Jesus erfahren, sie also das bekommen, was ihnen niemand nehmen kann, nämlich ewiges Leben, ewig bei Gott sein zu können, weil Jesus für uns eben auch sein Leben gegeben hat. Das Hauptthema der Jumiko ist ja Gebet. Man kann es auch etwas anders betonen. Gebet. Würden wir jetzt nicht gleich auf die Idee kommen, wenn wir das Wort sehen, sondern wir lesen immer Gebet. Aber man könnte es auch Gebet betonen. Und wenn wir an Gebet denken, ist so die erste Reaktion immer, bei uns hier zumindest, wir falten unsere Hände. Oder man hat das Bild vielleicht von Albrecht Dürer vor Augen, die gefalteten Hände. Das machen wir erst seit 1000 Jahren ungefähr bei uns. Davor haben die Menschen anders gebetet, meistens mit ausgestreckten Armen. Mir gefallen die gefalteten Hände, weil die etwas von dem beinhaltet, was für mich Gebet ausdrückt. Gebet, da liefere ich mich aus. So wurden die Christen als Gefangene weggeführt. Das war auch die Unterwerfung unter den Lehnherr. Ich unterwerfe mich dir ganz. Ich gebe mich dir, Gott, ganz hin. Und deshalb haben die Christen im 11. Jahrhundert angefangen, die Hände zu falten, um ein Zeichen zu setzen. Ich habe gar nichts zu bringen. Ich kann nichts schaffen. Du musst es machen, Herr. Und diese Gebetshaltung hat sich bei uns durchgesetzt. Ist weniger spektakulär, weil die Christen gesehen haben, ich möchte mich Gott ganz zur Verfügung stellen. Ich möchte mein Leben ihm geben. Es hat für viele bedeutet, ins Gefängnis zu gehen, verschleppt zu werden oder gar auf die Hinrichtungsstätte. Gebet, gebet, was bin ich bereit, ihm zu geben? Mein Leben